Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum vierten Geek Talk im Jahr 2013. Heute Abend mit dabei ist bekannterweise der Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und dann haben wir fertig Babypause. Wieder mit dabei ist der
Dot Dean. Guten Abend zusammen und ich mache gleich mal ein bisschen Zahnerzipfel-Atmo und mache mir hier ein Bier auf.
Er muss schon wieder trinken.
Kaum hat er das Baby. Anders geht's ja nicht mit euch, oder?
Ich wollte gerade sagen, kaum hat er das Baby großgezogen, aber das heißt, dauert ja noch ein bisschen.
Bis dahin kostet er mich grob 180.000 Euro oder so. Das steht im Raum, keine Ahnung. Mal gucken.
Oh, da muss ich doch die Portokasse aufmachen.
Ja, aber hallo.
Günstig, bei uns in der Schweiz kosten Kinder mehr. Also von
echt?
Dem her.
Eieiei.
Da gibt's andere Statistiken, ja. Aber ja. Gut, die gute
Schweizer Schokolade, die kostet Geld, ne? Also das ist so, ne? Wir haben billig Schokolade bei uns.
Ja, vor allem die Schokolade, die hinten rauskommt. Oh, lassen wir das. Gleich Niveaukeller, da geht's lang. So.
Unglaublich, wir haben keinen Explicit-Button, pass auf.
Ernsthaft?
Oh, ich weiß nicht.
Grob fahrlässig.
Meinst du, seit du dabei bist? Die einen müssen Bier auf den Schock trinken, die anderen planen schon den Flop, sprich BlackBerry 10 kommt ja erst in der nächsten Woche offiziell vorgestellt und schon bringt da der, wie heißt der Chef von BlackBerry, von RIM? Irgend Thorsten Heinz, ein Deutscher. Schon stellt er den Notfallplan vor, was sie machen, wenn BlackBerry 10 floppt.
Die sind ja sehr optimistisch, ne?
Irgendwie total. Ja, irgendwie haben sie, ich weiß nicht, ein ungutes Gefühl, denke ich, wenn sie gleich so kommen.
Naja, das ist ja auch ein bisschen befremdlich, wenn man gleich den Plan B oder den Notfallplan kommuniziert. Ich meine, da impliziert man ja gleich so das Versagen mit hinein sozusagen, ne? Als Hersteller oder als Entwickler, wenn man gleich den Plan B aufruft, ne?
Kurz mal nicht drauf zu bashen. Ist dann schon bekannt, was BlackBerry 10 oder wie es heißt, beinhalten wird oder was die Neuerungen sind gegenüber dem alten System?
Also man hat ja im letzten Sommer so die gewissen Features gesehen, wie das mit dem Foto, mit den Wischgesten. Jetzt können sie auch Touch, sprich sie haben ein Hardware-Telefon, Smartphone, das rein Touch-basiert ist und eines mit Tastatur. Es sieht auf jeden Fall sieht's toll aus, hat geniale Gesten. Und wenn ich so einen lieben Gruß an Thorsten, ich weiß, er hört zu, er sagt, da kommt noch viel. Ich bin gespannt, was sie da uns dann vorstellen werden, wenn es dann soweit ist.
Ja, das erfahren wir dann über dich.
Ja, aber es ist wirklich irgendwie speziell. Irgendwie will ja. Er die Aktionäre beruhigen, so nach dem Motto, wenn dann am ersten Tag nach dem Verkauf kommt, sie haben nur 3 Telefone verkauft, dass dann nicht die Aktien zusammenbrechen. Speziell, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall haben sie von Start an 70.000 Apps.
Wow.
Gab es schon länger kein System mehr, das so von Start an so viele Apps hatte.
Da kann sich Microsoft eine Scheibe von abschneiden.
Ja, die sind ja jetzt auch ein bisschen drüber, genau. Aber,
oh,
ja.
Aber sorry, nach wie vor ist nicht die Anzahl für mich relevant, sondern die Qualität der Apps. Und da kann man bis heute drüber streiten, ob Microsoft oder Android irgendwie halbwegs ranreicht an das, was im Apple-Universum unterwegs ist, ohne hier den Fanboy-Kasten aufmachen zu wollen. Aber ich freue mich drüber, dass ich auch demnächst wieder wohl ein Android-Gerätchen mein eigen nennen darf und bin sehr gespannt, was ich jetzt gegenüber, hatte ich glaube ich irgendwann auch schon mal gesagt, in den 3 kleinen Folgen, wo ich dabei sein durfte, was sich seit dem Zeitraum getan hat, wo ich damals mal so einen Android-Knochen hatte.
Ich habe jetzt auch noch vorübergehend, bis mein Windows 8 Experiment nächste Woche startet, habe ich auch noch ein Android-Tablet.
Wie war da der Hashtag für das Projekt?
Das war PGW8. Poughkeepsie Goes Windows 8.
Ja, okay.
Cool. Nennt sich das Ganze.
Finde ich sehr, sehr spannend, ja.
Ja, nee, aber bis dann habe ich noch ein Sony-Tablet und okay. Muss schon sagen, für mich war schon immer Sony das schönste Android OS neben HTC, rein von der Optik her.
Aber über Sony habe ich auch schon gebasht, ne? Irgendwann mal, glaube ich, so mit PS3 und so, aber egal. Schön.
Ja.
Ja, will ich dann auch irgendwann mal sehen, dieses Sony-Dings.
Dann verlassen wir doch BlackBerry und gehen zu deinem ersten Thema.
Ja, mir kommt es ja leider ein bisschen zu oft, dass ich Themen mitbringe aus meinem täglichen Einsatz beziehungsweise aus der Praxis. Und die Praxis sieht halt gerade so aus, dass ich ein neues Podcast-Format rausgeworfen habe. Endlich wieder. Und ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, als ich auf den Publish-Knopf gedrückt habe, weil das ist halt mein Ding. Und es tut so gut, wieder am Start zu sein. Und so habe ich, glaube ich, auch die diversen Direct-Messages getauft, die ich rumgeschickt habe, nach dem Motto, hey, fuck, I'm back. Oh, jetzt brauchen wir doch einen explicit Link. Damn. genau, ich habe da so ein neues Podcast-Baby nach dem Daily Coffee Break, der auch irgendwann demnächst wiederkommen wird. Und ja, im Jahre 2013 ist es gar nicht so einfach, sich neu zu orientieren nach einem vernünftig brauchbaren Podcast-Hoster. Und wie der Zufall so will, habe ich mit einem recht guten Bekannten von mir gechattet und er warf mir einen Link zu Merlin Mann, den vielleicht hier auch der ein oder andere geneigte Zuhörer kennt, der eben seinen Podcast, ein wohl neueres Format, auf Squarespace hostet. Und er meinte, hey, schau dir das doch einfach mal an. Und Squarespace hat mich eigentlich vom ersten Moment angereizt, hat jetzt bestimmt auch schon ein paar Jahre oder so auf dem Buckel. Aber, soll nicht langweiliger werden und die gibt's halt immer noch und sie sind nicht von dem komischen Farcebook oder sonst irgendwas gekauft worden. Von daher toi toi toi, dass es eben so bleibt und sie eben ihr Monetarisierungsmodell gefunden haben, weil das muss man auch gleich vorweg sagen. Die Gebühr, wenn man die 14 Tage Trial vorbei hat, liegt bei, jetzt wieder Vorbereitung 1, 2, 3, $8 und $16. Genau, es gibt zwei Pakete und im Backend taucht noch irgendein obligatorischer oder mysteriöser Business-Tarif auf. Und das wirst du halt im Monat los für das Hosting. Und da hast du, wie ich finde, ich kenne ein paar CMS-Systeme von hinter den Kulissen, mit das Geilste, was je rausgefallen ist bis jetzt. Und das heißt was, weil, ich meine, auch ein WordPress hat durchaus seine Vorteile, gar keine Frage, aber Squarespace macht so viel richtig und hat eben nicht diesen ganzen Function und Code Overkill, den eben WordPress von Haus aus schon mitbringt und ist einfach eine saubere, gehostete Lösung, die man schön umbiegen kann auf seine eigenen Domains und durchaus mal angucken und da bin ich ausnahmsweise mal so frei und hänge meinen eigenen Affiliate-Link hier rein in diese Sendung. Das heißt, wenn ihr da draufklickt, kriege ich irgendwie $50 im Monat und die gehen aber auch versprochenerweise in mein neues Podcast-Projekt. Naja, einfach mal ausprobieren, Spaß haben und gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich find's großartig. Ja. Viel zu Squarespace. Oder habt ihr noch Fragen?
Hat Tobi irgendwelche Erfahrungen mit Squarespace? Nee. Kennst du das?
Überall WordPress.
Ja, war auch mein erster Reflex, ehrlich gesagt, mit diesem Tim Pritlove Baby, vielleicht Potlove oder wie es heißt, wo er irgendwie einen Entwickler gefunden hat, der so nett war, ihm das für ihn zu basteln. Ja, aber nee, muss nicht. Also ich probiere halt, ich bin ja generell so ein experimenteller Typ, der irgendwie alles ausprobieren muss, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und Squarespace gehört jetzt dazu und naja, ich habe es nicht bereut. Und fühle mich da sehr, sehr wohl und werde wohl auch das ein oder andere ebenfalls recht neue Projekt darauf aufbauen von Anfang an.
Da sind wir dann gespannt auf die Langzeiterfahrungen.
Genau, darüber werde ich auch berichten. Ich habe heute allein einen Artikel online gestellt auf diesem besagten Podcast-Projekt. Könntet ihr netterweise fragen, wie heißt das denn? Und lass mich.
Das wollte ich gerade tun, aber es hätte ja sein können, dass es so geheim ist, dass da keiner.
Ne? Nein, Quatsch. Hosen runter. Nennt sich Partnerlieb und eben nicht Partnerlied, was dem einen oder anderen geneigten Menschen, zumindest aus Süddeutschland, vielleicht ein Begriff ist. Das ist die Nationalhymne von Baden. Das ist ein Teil von Baden-Württemberg. Deutschland, Europa, Welt. Steht auch wirklich so auf der Website. Der Running Gag, ich konnte mir nicht
erfahren. Ich wollte sagen, jetzt hast du ihn doch noch drin.
Sehr schön. Und genau, das steht da. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, das. Habe ich es vergessen.
Jetzt hast du den Faden verloren. Bei Eigenwerbung verliert man auch den Faden. Das ist aber,
doch,
das ist aber schlimm.
Also, geschrieben Partnerlieb, Bartner.de geht auch mittlerweile und eigentlich Ursprung, und darauf wird man redirected, ist eben Bartner.lie.be. Meine erste
auch in Belgien.
Belgische Domain, großartig, finde ich top. Heißt dann Bartnerliebe, und aber eigentlich heißt es Bartnerlieb. Und nochmal hier an dieser Stelle ein dickes Merci an Cosma, der mir ein hervorragendes Logo gebastelt hat. Und allein das macht das Projekt zu etwas Einzigartigem. Ach, ja. Worum geht's? Es geht um, ja, ausnahmsweise mal überhaupt nicht um Technik. Finde ich großartig. Macht jetzt schon so viel mehr Spaß als alles andere, was ich zuvor gemacht habe. Es geht um Menschen aus Baden, für Baden oder für den Rest der Welt. Nämlich Menschen, die vielleicht sogar irgendwas Soziales tun. Und ich sag schon in der Nullnummer, wenn ich mit meinen zwei Hörern, die ich da wohl haben werde oder habe bereits, einen dazu bewege, dass er sich denkt, warum mache ich eigentlich nicht was Soziales in der Art, wie der Typ, der da gerade erzählt, dann habe ich schon gewonnen, dann ist das wunderbar und ja, passt. Also, einfach mal angucken, abonnieren, seid heute auch auf iTunes, habe ich gehört, ja, mir sagen lassen.
Darf man auch reinhören in dem Fall?
Darf man sogar reinhören, ich befürchte sowas, ja.
Dann sind wir gespannt, was da noch weiteres kommen wird. Ich nehme an, du wirst uns da auf dem Laufenden halten.
Wenn es denn sein muss, auch das, ja.
Tja, immer dieses Müssen. Schlimm. Im letzten Jahr haben wir unter anderem in der Folge, oder wann war das, 43.12 im Jahresrückblick, Tobi, du magst dich vielleicht noch erinnern.
Auch mit Zahlen und Buchstaben habe ich es ja nicht so, jedenfalls nicht in gewissen Reihenfolgen, aber wir haben...
Die Margarine ohne Kleber. Ja. Magst du dich da besser erinnern?
Ja, ja, das ist besser. Wir haben, glaube ich, über den 505 gesprochen, kann das sein?
Genau, den D-Link 505, das war ja einer unserer Highlights in Gadget-Sicht aus dem Jahr 2012. Und bei D-Link gibt es jetzt ein neues Produkt. Ich habe es zu Beginn der Woche auf dem Poughkeepsie-Blog vorgestellt. Das ist der DAP1320. Ist vom Prinzip her etwas Ähnliches, einfach ohne alles. Es hat weder einen USB-Stick-Zugang-Port, es hat keine Möglichkeit zwischen Router, Hotspot und Repeater wählen. Es ist einfach ein gewöhnlicher Repeater für zu Hause in unglaublich klein. Tobi, du hast den ja auch in den Händen gehalten.
Ich habe den nur hier liegen. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich habe den ganz frisch von D-Link bekommen. Da ist quasi noch der Entwicklerstaub drauf, der Feenstaub aus der Fabrik, sage ich mal. Und ich konnte ihn nicht testen, mangels Zeit, aber er ist optisch schon mal ein Highlight, schön klein, kompakt, wunderbar. Also da können sich manche marktbegleitende Hersteller noch eine Scheibe von abschneiden bezüglich der Bauform, sage ich mal. Also die Bauform ist schon sehr überzeugend.
Genau, es war schon beim 505 so, dass der wirklich schön klein war, weil wenn man wirklich marktbegleitende Produkte anschaut, die sind ja teilweise 3-4 Mal so groß. Und haben noch irgendwelche Antennen, die da rausstehen. Und
ja, wobei ich an der Stelle gerade mal einhaken muss und ein bisschen meckern muss, ehrlich gesagt. Jetzt hört man wieder den Marderschreck, es tut mir sehr leid. Das ist der Marderschreck des Nachbarn und der hört ihn selber nicht, weil er etwas älteren Alters ist und dementsprechend hat er kein Gehör mehr dafür und wir gehen fast die Wände hoch. Egal, ich versuche jetzt immer auf Mute zu drücken, wenn der Marderschreck losgeht. Der 505 ist ein geiles Gerät, keine Frage, optisch, weil funktionell habe ich ihn noch nicht geradeaus bedient bekommen. Mir wurde direkt bei D-Link gesagt, als die Jungs nach unserem Blogger-Treffen gesagt haben, hey, komm, weil das cool lief, nimmt jeder von euch einen mit. Fand ich eine sehr nette Geste. Nochmal vielen Dank an der Stelle. Und ja, ich habe ihn versucht als Repeater einzusetzen, ich habe ihn versucht als Hotspot einzusetzen und es gelingt mir nicht, dieses Gerätchen irgendwie mit meinem Fritz-Dings zu verheiraten. Das ist...
Hast du denn Firmware? Das Firmware-Update?
Das genau. War der erste Satz, den die Jungs liegen lassen haben. Von wegen, macht erstmal die aktuelle Firmware drauf, hat der Florian brav gemacht und Pustekuchen. Also irgendwie, keine Ahnung, ich bin anscheinend dann doch kein ausgelernter Informatikkaufmann.
Poughkeepsie.ca/505, da gibt es ein längeres Video mit einer Anleitung, wie du das versuchst mal nach dem Video.
Okay, mache ich gerne. Wirst du verlinken in den Shownotes.
Right? Genau, gib mir einfach Feedback.
Mache ich gerne.
Ist aber relativ simpel, das Ding zu konfigurieren. Also ich sag mal so, das kriegt man eigentlich sehr einfach hin. Ich habe noch keinen bis jetzt gehabt, keinen Kunden. Also wenn er nicht das aktuelle Firmware-Update okay. drauf hatte, okay, dann kann es Probleme geben. Aber sobald du das Firmware-Update drauf hast, läuft das Ding sehr sauber, sehr flott, hat ja eine gute Web-Oberfläche.
Mhm. Oh, ja, gut, das ist immer noch, ja.
Mehr oder weniger optisch genau. Ist sie jetzt nicht, so an, toll, aber Und du hast ja auch, wenn du jetzt die 7390 hast, nur AVM, machst du ja auch einen WPS-Schalter.
Nein, Tobi, habe ich nicht im Office.
Jedenfalls, du hast ja bei einer, wenn du jetzt eine 7390 hättest, nehmen wir es mal an, hast du ja diesen WPS-Schalter. Und der 505 hat ja diesen WPS-Schalter und damit sollte schon eine verschlüsselte Verbindung ganz einfach herzustellen sein, ohne große Konfigurationsprobleme, wenn du es als reinen Repeater benutzt, das Ganze.
Genau, das wäre der Einsatz bei uns im Studio. Sprich, ich will das WLAN den Flur runterfunken, damit meine Mädels aus der Hip-Hop-Crew, war übrigens der erste Gast beim Partnerlieb, Claudio Esposito, ich lerne das noch, der will halt auch so ein bisschen fließend Internet haben. Und an dieser Stelle auch einen lieben Gruß an die Telekom Deutschland, sprich Telekom unterstrich hilft, an den netten Sven, ein persönlicher Gruß. Und ich freue mich auf den Anruf morgen, den er mir zutreuen wird. Ja, da wollen wir jetzt auch Entertain haben. Und dafür wäre es ja eben total sinnvoll, wenn da den Flur runter ein bisschen WLAN funken würde. Und toi, 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 mit Poughkeepsies Anleitung kriege ich es vielleicht auch noch hin. Ja.
Hast du denn auch den gleichen Namen vergeben, wenn du es jetzt als Repeater benutzt? Als
denselben dein? Kanal und denselben Namen. Ja, ja.
Oh, dann weiß ich jetzt auf Anhieb auch nicht weiter. Na gut.
Na gut, wir kriegen das denn irgendwie geradeaus.
Ja. Ja. Und sonst eben, wenn, wie Tobi gesagt hat, die eine Möglichkeit, das zu konfigurieren, ist bei beiden das gleiche. Entweder der WPS-Button und sonst über die QRS-App von D-Link. Ist relativ einfach. Zuerst verbindest du dein Device, egal ob Android, Windows Phone oder, nee, Windows Phone eben nicht, da gibt's die App noch nicht, aber auf Android oder iOS verbindest du dich mit dem Repeater, dann machst du die App auf, verbindest von da aus mit deinem Heimnetzwerk oder mit deinem WLAN das Bestehende, vergibst die Passwörter, die Benutzernamen, die du möchtest, also die SSID besser gesagt, dann gehst du raus und dann funktioniert's.
Das ist die Theorie.
Im Normalfall genau. Geht das auch, ja.
Ich bin gespannt.
Genau, also ich hatte ja auf das Video sehr viel Rückmeldung vom 505er und da war es wirklich, wie Tobi schon gesagt hat, wenn es nicht, wenn nicht die aktuelle Firmware drauf ist, dann gibt es wirklich Probleme mit der aktuellen Firmware. Hatte bis jetzt noch nie jemand ein Problem.
Okay.
Ja, das ich mitbekommen hätte. Ja. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Ja, was ich noch sagen wollte zum 1320er, wie gesagt, das ist ein reiner Repeater, einfach wenn ihr wirklich euer Netzwerk erweitern möchtet, ohne die ganzen Funktionen und ihr sagt, ich muss das Ding nicht irgendwie noch mitnehmen, wenn ich mal ins Ferienhäuschen gehe und da noch ein WLAN aufbauen möchte etc. Das ist wirklich für zu Hause ein kleiner Repeater und im Gegensatz zum 505 funkt er nicht mit 150 Megabit in der Sekunde, sondern er hat 300 Megabit in der Sekunde.
Okay, das ist ein Wort, ja.
Hört mehr Geek Talk.
Apropos, wo wir gerade dabei sind, Belkin Baby Monitor mittlerweile mal.
Nee, habe ich nicht getestet. Mangels Baby, ne?
Ah, die Nummer. Okay. Meiner funktioniert mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das hatte ich vielleicht auch beim letzten Mal fallen lassen, dass weshalb auch immer er dann doch nicht gefunkt hat. Das war wohl ein Serverproblem. Und ja, nachdem ich dem netten Herrn Carsten auf Skype Bescheid gesagt habe, hat er auch mal irgendwie eine E-Mail rausgekramt mit den Kollegen aus Amerika, wo es dann hieß, ja, hoppala, wir hatten da ein bisschen Probleme und jetzt läuft die Kiste und es ist großartig. Also ganz ehrlich, meine Frau und ich können beide parallel das Ding quasi auf dem iOS monitoren. Und ich habe mir auch mal für 5 € im Monat diese Erweiterung geshoppt, die man in-app-purchase-mäßig erwerben kann, wo man eben dann die Möglichkeit hat, sich per Push-Nachricht darüber informieren zu lassen, dass sein Kind seit 30 Sekunden brüllt, zum Beispiel. Und du kannst noch einstellen, dass du es heute so und so oft gewickelt hast und so weiter. Es ist wirklich schicke, schöne Hardware-Software-Kombi.
Und bevor wir zum nächsten Tipp von dir kommen, Florian, noch abschließend zum DAP 1320. Tobi, du gibst ja dein Feedback, wenn du es noch ausprobiert hast. Und mein Feedback für all diejenigen, die mir bis jetzt gesagt haben, dass der 505 zu teuer ist, obwohl ich den schon recht günstig finde und sie die gewisse Funktion gar nicht brauchen, wie eben ein USB-Stick freigeben und so weiter, einfach wirklich um das Netzwerk zu erweitern. Ein kleiner Repeater ist das ein geniales Teil.
Wo liegt der preislich?
Ich habe auf Amazon ihn gefunden für 49 Ungrad etwas.
Okay, das ist ja echt ein Wort, ja.
49,07 Euro.
Okay.
Und das dünkt mich einen guten Preis, eben für absolut, dass es doppelte Leistung hat und eben, wenn man es nur für den braucht, sobald man, wie gesagt, das Ganze auch außer Haus nutzen möchte, ja, würde ich mir den 505er anschauen. Dann kommen wir zu deinem nächsten Thema.
Richtig, hat wieder komischerweise mit diesem Internet zu tun, das nach wie vor nicht weggeht, das tut mir leid. Instagram hat sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt zum Thema, naja, TOS oder, ja, sagt man, nennt sich das in Deutsch?
Du den Tobi fragen?
Du meinst jetzt den Turn of Service oder was meinst
du? Ja, beziehungsweise nicht die Datenschutzerklärung, sondern die AGBs, wenn man so will. Ja. Da gab es Aufschreie in der Community, dass die einfach so geändert haben und da Sachen reinschreiben, von wegen, wir dürfen ihre Bilder für was auch immer, was nicht bei drei auf dem Baum ist, nutzen. Deshalb haben sich ein paar Leute entschieden, ein paar wohl viele, die sind echt gerade ziemlich in Bedrängnis gekommen und sorry, für mich yet another Thema oder ein weiterer Grund, sich von diesem Facebook zu entfernen, weil Instagram ist in Facebook aufgegangen und ja, jetzt sieht man, was erfolgreich passiert. Viele Leute wechseln von Instagram auf zum Bleistift, das deutsche Produkt, wenn mich nicht alles täuscht, IAM. Und IAM ist quasi, ich sag nicht mal böse, dasselbe in grün. Ich hoffe, es ist nach wie vor keine Samba-Investition. Ist hübsch, keine Frage. Die App macht was her und mein iPhone bimmelt wie bekloppt. Vielleicht auch deshalb, weil ich irgendwie 480 Instagram-Bilder rübergeportet habe auf IAM, weil ich mich auch von Instagram ein bisschen distanzieren muss, weil es mir zu nah an Facebook ist. Und da gibt es jetzt, dank T3N habe ich es mitbekommen, an dieser Stelle einen Gruß nach Hannover, den ja IAM-Importer für Instagram-Bilder. Und somit habe ich meine 480 Bildchen da rübergezogen. Und Sascha Asbach, mein guter Freund, sagte schon die Tage passend, IAM ist jetzt also irgendwie die quasi Zweitverwertungsablage für Instagram. Somit ist sehr viel natürlich Instagram-Bildchen auf diesem Netzwerk gelandet. Und trotz allem kann man sich's mal anschauen.
Was sagt da Tobi als bekennender Instagram-Fan dazu?
Man hat sich ja bei Instagram schon eine Community aufgebaut, mit der man auch kommuniziert. Und das ist halt das, was ich, naja, ich zumindest, okay, was ich halt als vermisse letztendlich, wenn ich jetzt wieder umziehe auf einen anderen Bilderdienst. Und man hat sich ja auch schon außerhalb von Twitter oder Facebook so eine eigene Peer-Group rings um das Instagram-Universum aufgebaut.
Da muss ich gerade gegensteuern, weil ich habe jetzt anscheinend, das waren meine 101 Push-Notifications, 101 Kontakte auf IAM.
Von daher. Siehst du, und wir folgen auf Instagram 2420 Leute.
Sachen. Cool.
Und davon ist teilweise auch eine großartige Kommunikation entstanden, die sich dann auch dementsprechend auf Twitter weiter getragen hat letztendlich. Und deswegen bleibe ich bei Instagram, weil ich persönlich da kein Problem habe, wenn die auch mein Bild verkaufen sollten. Da sind die auch wieder von zurückgezogen.
Ja, trotzdem. Allein, dass sie, aber egal. Ich meine, es gibt auch diverse Leute, die auf Flickr gewechselt sind.
Man muss es vielleicht auch fairweise sagen, bei den ganz großen Diensten, der Satz, so wie er da drin stand, steht bei all den Diensten mit drin. Also von dem her.
Nur es ging auch darum, wie sie es kommuniziert haben und die Radikalität dieses Schrittes. Von daher, ja, bin ich kein Fan von. Und wenn halt Facebook dabei steht, dann erst recht nicht. Keine Ahnung. Ich bin
ja ein bisschen extrem.
Eben kann man sehen, wie man möchte.
Ja, meine Meinung, eure Meinung.
Genau. Tobi?
Und die Bilder, die ich mache, die sind so hässlich, die will keiner verkaufen.
Du hast 2200, schlag mich tot. Also
2400.
Ja, also.
Das ist aber nicht viel.
Ja, doch, ist schon ordentlich.
Also das heißt, Tobi wird seine Dinge nicht nach AM konvertieren. AM, wie spricht man das aus?
AM. Gute Frage, weiß ich nicht. Vielleicht kann es einer der geschätzten Zuhörer mal in die Shownotes. Nein, Quatsch. Da habt ihr besser keinen Zugriff drauf. In die Kommentare schreiben, wie man das ausspricht, in Lautschrift. Und damit habe ich mich auch die Tage beschäftigt, um gnadenlos zu scheitern.
Warum eigentlich diesen Dienst und dann nicht gleich Tada?
Tada ist auch deutsch, ich weiß es nicht.
Genau, ist ja älter und...
Nee, Tada riecht komisch. Ich weiß nicht, das ist nicht so ganz meins irgendwie. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber ja.
Hat der Tobi sich mal angeschaut?
Ich bin ja immer so, wenn ich wo bin, wo ich mich wohlfühle, dann bleibe ich da auch.
Und so geht's mir hier auch gerade, ja.
Und wo ich Kontakte habe und wo ich Kontakte, also wo ich Interaktion habe mit irgendwelchen Nutzern, die ich liebgewonnen habe, dann bleibe ich da, dann gucke ich mir das nicht an. Das ist so ein Gewohnheitsfaktor, der da irgendwo eingetreten ist bei mir. Und deswegen habe ich mich großartig nicht weiterhin umgeschaut und bin auf Instagram für das, was ich da machen will, ganz, ganz zufrieden. Es ist ja auch nur eine Schnappschusssammlung. Wenn ich jetzt ernsthafte, professionelle Bilder posten will, dann gehe ich auf Flickr oder auf einen anderen Dienst.
500 Pics, wie heißt das?
Nein.
Doch.
Sorry. Nein.
Ja, oder das, aber es ist ja nicht, Instagram ist ja nicht das, was...
Instagram ist mittlerweile bei Brands sehr, sehr angesagt. Oder war es? Keine Ahnung, wie es mittlerweile ist. Ja, hallo, Nike, Starbucks etc. haben alle Instagram-Accounts. Von daher zählt das Argument für mich nicht, dass da nur Schnickschnack-Fotos.
Weshalb haben die so große? Weil Instagram halt riesig ist.
Richtig, weil Instagram unter anderem von Facebook gekauft wurde zum Bleistift.
Genau.
Ja.
Naja, du merkst ja auch, wenn du jetzt, ich gehe gerne mal durch die Suche und gebe jetzt irgendwelche Stichwörter ein, irgendwas, was mich interessiert, sage ich jetzt mal MacBook Air oder so, oder und ich nutze intensiv die Suche und du siehst wirklich hervorragende, teilweise ganz interessant gestaltete Bilder auch auf Instagram und du findest zu jedem Mist, zu jedem Stichwort, findest du da einen großen Haufen an wirklich netter Bilder. Also ich suche, wenn ich immer irgendwie Langeweile habe, nicht schlafen kann, dann starte ich mal die Instagram-Suche.
Dann solltest du was Sinnvolles dir angewöhnen. Ja, okay.
Ich gucke mir gerne Bilder an und da sind teilweise auch gute Bilder bei. Also das kann man jetzt nicht abstreiten.
Ich stelle auch nicht die Community in Frage, sondern einfach nur die Politik und die Ausrichtung der Betreiber. Und ich meine, das war auch mal einer meiner persönlichen Rockstars, quasi der Initialbetreiber von Instagram. Der hat sich auch einen sehr guten Entwickler unter anderem rausgelassen mit dem Gregor Hochmuth. Vielleicht kennt der eine oder andere geneigte Hörer noch den Service mento.info. Der war vom Gregor, der ist zwischenzeitlich bei Google gewesen, dann bei Instagram und noch ein paar andere Adressen im Silicon Valley. Großartiges Kerlchen, von dem ich großen Respekt habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er jetzt eben auch in dieser Facebook-Geschichte aufgegangen. Und da gab es halt auch noch ein Govalla, das mittlerweile wohl komplett eingestellt wurde. Und das sind einfach für mich so Bereiche, wo ich sage, schade drum, weil die Services an sich haben gut für sich funktioniert. Dass natürlich ein Startup einen Exit macht und froh ist, wenn irgendwie ein paar Millionen, Milliarden, wie auch immer, Instagram war ja im Gespräch mit irgendwelchen Milliardenbeträgen.
Eine, ja.
Ja, wenn das natürlich gezahlt wird, dann, meine Güte, wer wehrt sich dagegen? Aber trotz allem, was Facebook dann draus macht, ist für mich das Thema. Und Facebook wird sicherlich auch bei diesem Schritt, der jetzt getan wurde, ein Wörtchen mitgeredet haben, muss man so auszudrücken. Von daher, time goes on und dementsprechend, orientiert man sich halt neu. Ob ich IAM verwenden werde, keine Ahnung. Ich fand es jetzt halt ganz okay, dass ich meine Daten ohne großen Aufwand irgendwie rüber migrieren konnte auf einen anderen Service. Das ist so oder so immer sinnvoll.
Die AGBs von IAM schon mal durchgelesen?
Kein Stück. Ist mir auch
verkaufen
auch
die?
Ja, sicher, bestimmt auch das. Aber trotz allem, es geht mir um was anderes. Und ich bin halt, wie gesagt, Fan davon, irgendwie selbst darüber entscheiden zu können oder zumindest das Gefühl zu haben, selbst entscheiden zu können, was mit meinem Zeug passieren kann, soll, muss, will. Und vor
allem, du nutzt kein Internet in dem Fall?
Nein, überhaupt nicht. Also Internet kommt mir nicht in die Tüte.
Also du solltest dir darüber im Klaren sein, sobald irgendein Bit dein heimisches Netzwerk verlässt, hast du keine Kontrolle mehr über, was damit passiert.
Auch bei meinem sehr geschätzten Pass. Und habe ich schon erwähnt, dass ich vielleicht sogar ein Interview kriege mit dem Pass-Chef? Egal, anderes Thema.
Pass, die Geisterstadt.
Richtig, wenigstens ich kann nichts dafür, dass ihr da nichts postet. Der Tobi könnte seine ganzen Instagram-Bilder dahin packen. Du hast neulich hervorragende Fotos aus Skandinavien da hochgeladen. Da ist ja echt fast bei mir hier Begeisterung losgegangen, ne?
Das waren aber nur die Schnappschüsse. Du hast noch nicht die hochwertigen Bilder gesehen. Das waren nur die runterskalierten Bilder. Das waren so tolle Bilder, dass die sogar teilweise von der Firma Audi im Facebook verwendet werden. Ne? Ohne jetzt mal... Also die haben doch teilweise ein paar Bilder von mir übernommen und haben freundlicherweise gefragt, ob sie das dürfen. Und ich habe dann in dem Zusammenhang auch zugestimmt.
Hört mehr Geek Talk.
So, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich so ein bisschen Daten-Backup und Datenplatten-Fetischist bin und besonders Thunderbolt. Ja, Fetischist ist immer gut, ne? In jederlei Hinsicht. Dass ich dementsprechend Thunderbolt begeistert bin. Obwohl das ja eine Technologie ist, die noch nicht so richtig in Gang kommt. Das habe ich mir auch erklären lassen, warum das so ist, aber das zum Schluss des Gesprächs. Jedenfalls habe ich mir eines der ersten in Deutschland im Moment, wohl der ersten Platten, die so im freien Umlauf sind, also die so in the wild sind im Moment, hier auf den Tisch legen lassen. Und zwar eine 1 TB 2,5 Zoll Freecom Drive MG. MG steht in dem Fall für Magnesium. Das ist ein komplettes Gehäuse aus Magnesium, somit auch extrem dünn, extrem schlank und extrem angelehnt an das Apple-Design. Also würde man da das Apple-Brand draufknallen, könnte man denken, das Ding kommt von Apple. Das Ding ist so geil im Design. Also ich habe keine schönere 2,5 Zoll Platte jetzt gesehen vom Design her. Super schlicht, super toll. Du hast auch einen Vorteil, dass du eine parasitäre Stromversorgung hast. Du hast einmal die Möglichkeit, das Ding über Thunderbolt zu betreiben und über USB 3.0. Das ist eines der ersten Platten, die beide Schnittstellen an Bord hat. Somit bist du in beiden Welten zu Hause. Praktisches Anwendungsbeispiel. Du hast jetzt auf der Arbeit ein Windows-PC mit USB 3.0. Kannst du die dort dran stöpseln, hast zu Hause einen Rechner mit Thunderbolt, kannst du es daraus dran stöpseln und kannst die optimale Performance aus beiden Welten quasi zusammenführen. Die Performance ist doch sehr vielversprechend, was ich da so gemessen habe. 220 MB in der Sekunde über Thunderbolt und 115 MB mit USB 3.0. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Nicht schlecht,
wenn das rüberkommt. Und das Ding ist einfach im Moment eines der besten 2,5 Zoll Platten im Thunderbolt-Bereich, die ich auf dem Tisch liegen hatte. Das ist bis jetzt auch nur die dritte Thunderbolt-Platte, die ich getestet habe. Also von daher ist das kein großes Kunststück. Ja. Es ist einfach vom Design her ein Argument und dass sie halt beide Schnittstellen hatte.
Auf jeden Fall. Und da muss ich ein bisschen als C-Gadget-Blogger rumheulen, weil ich hätte nicht mal die Möglichkeit, das Gerät irgendwo dran anzuschließen.
Gut, immerhin, der USB 3 ist abwärtskompatibel.
Yay, es gibt Hoffnung auch für unser Eins. Sehr schön.
Nee, aber genau. Optisch ist es wirklich, was ich so von den Bildern, die sind natürlich die PR-Bilder auf der Homepage, aber es sieht wirklich wie von Apple gemacht aus, genau.
Ja, es gab ja schon die Serie davor, es gab die normale MG, die hatte halt Firewire und USB. Das war halt quasi, die Serie gibt es halt auch noch. Und mit dieser Thunderbolt haben sie ihre Produktserie erweitert. Und halt, sie sieht nach meinem Geschmack wunderschön aus. Das ist natürlich wieder relativ. Viele sagen, es ist zu schlicht, aber es ist halt auch ein Gehäuse, was sehr dünn ist, 15 mm in der Höhe. Mhm. Ist schon eine Hausnummer. Und das Schöne halt, sie hat halt wirklich beide Schnittstellen. Und nochmal zum Design. Das Ding hat auch diesen Red Dot Award gewonnen. Das ist so ein Design Award, der, glaube ich, immer auf der CES verliehen wird. Ich weiß nicht, also spielt immer so im Zeitraum der CES, weil Just Mobile hat auch öfter mal diese Red Dot Awards gewonnen. Mhm. Und ich glaube, das hört so in diesen Dunstkreis der CES-Ausstellung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau stimmt. Wieder gefährliches Halbwissen. Aber jedenfalls hat die mehrere Design Awards gewonnen und das Design zieht sich halt auch durch viele Produktserien der Firma Freecom und ich finde es einfach ein herrliches Stück Technik und bin begeistert, sowohl technisch als auch von der Optik.
Gut, was wiegt das Stück? Also wenn man von den Bildern her sieht, ist ja nicht wirklich größer als eine Handfläche.
Ich habe es nicht nachgewogen, kann ich dir nicht sagen. Also es ist nicht schwerer als eine
175 Gramm. Ich schneid's raus, sprich weiter.
Okay. Jetzt vielleicht nochmal zu dem Punkt, warum die Thunderbolt Technics sich so im Moment so schleppend etabliert. Das war jedenfalls meine Information, die ich von einem Hersteller bekommen habe. Die Platte sollte eigentlich schon im Juli letzten Jahres auf den Markt kommen. Da gab es halt aber Probleme mit der Implementierung und der Geschwindigkeit des Thunderbolt-Controllers, der sich in dem Gehäuse befindet. Und Intel hatte ein sehr, sehr großes Auge auf die Technik geworfen. Und jedes Gehäuse, jedes Produkt, was auf den Markt kommt, muss erstmal nach Intel, um eine Zertifizierung von Intel zu bekommen. Wenn die Geräte nicht zertifiziert sind, dürfen die nicht auf den Markt. Damit erreichen die das, die Qualität und die Geschwindigkeit aller Geräte in einem gewissen Toleranzbereich bleibt. Sprich, es gibt kaum Produktschwankungen. Das heißt, es gibt gewisse Kategorien, die eingehalten werden müssen. Hast du eine traditionelle Platte mit drehender Technik, muss die und die Geschwindigkeiten erreichen. Hast du ein SSD, muss die und die Geschwindigkeiten erreichen. Und Intel möchte halt eine absolute Kontrolle über alle Geräte haben, dass auch die Qualität und die Geschwindigkeit gleich ist und alles, was unter dem Label Thunderbolt auf den Markt kommt, auch eine gewisse Qualität hat. Und das finde ich im Endeffekt gut, aber es stoppt natürlich auch so ein bisschen die Streuung und die Diversifizierung der Geräte.
Das heißt, es kann auch nicht so schnell irgendein günstigerer Hersteller einfach kommen und etwas auf den Markt schmeißen. Da ist immer noch Qualitätssicherung dahinter.
Das war ja genau das Problem. Die Firma D-Log hat ja jetzt ein Leergehäuse auf den Markt gebracht. Das gibt's schon seit ein paar Wochen. Und jetzt kommen so ein paar Blocks auf den, also auch, was mich auch gewundert hat, dass jetzt erst der Blog Heise, also Mac and I, über dieses Gehäuse berichtet, was schon total in Anführungsstrichen übertrieben ausgedrückt veraltete Technik ist, mal so ganz lapidar gesagt. Das Ding liegt ja schon seit 4 Wochen auf dem Tisch. Und die hatten das gleiche Problem, dass die komplette Zertifizierung des Gehäuses zu lange gedauert hat. Die wollten eigentlich einen ganz anderen Preis abbilden. Die wollten eigentlich ein Gehäuse rausbringen mit 29,95 ohne Kabel. Und letztendlich gab es da totale Revisionsprobleme und die mussten das komplette Design umstellen vom Controller. Und das Gehäuse kostet jetzt 82 Euro. Also Intel hat da wirklich die Hand drauf und sagt, nee, so nicht. Und so dürft ihr es nicht unter dem Label Thunderbolt vertreiben. Und das finde ich im Prinzip gut, dass jeder im Endeffekt auch ein Produkt hat, wo sich darauf verlassen kann. Er kriegt ein Produkt mit gleichen Qualitätsmerkmalen und auch gleichen Geschwindigkeiten.
Das ist ja auch wieder praktisch eigentlich für uns Kunden gut, aber eben dadurch gibt es ja gewisse Verzögerungen, leider. Genau, lieber Qualität als Quantität, denke ich doch mal.
Richtig, genau. Und es spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle, dass eines der größten Hersteller, die von Anfang an ein Thunderbolt-Produkt draußen hatten, das war die Firma Promise mit dem Pegasus R4, das war das erste System. Die haben wohl auch so ein bisschen die Kooperation und die Erfahrungsbereitschaft oder die Erfahrungen abzugeben an andere Hersteller, haben die sich so ein bisschen gewehrt und was man so hinter den Kulissen mitbekommen hat, gab es da wohl so ein paar Probleme unter den Herstellern, sich so ein bisschen gegenseitig zu befruchten letztendlich. Das war wohl so der Krieg unter den Thunderbolt-Herstellern und deswegen gibt's halt im Moment nur wirklich vielleicht 10 Hersteller, die Thunderbolt-Produkte flüssig und zuverlässig liefern können.
Und Intel hat ja da gesagt, dass sie den Prozess jetzt beschleunigen wollen, oder? Den Bereich von der, Zertifizierung, was ich mitbekommen habe.
Die haben wohl ein paar Leute eingestellt, wie was ich gehört habe. Das ist jetzt alles nur Informationen, die ich auch nicht direkt von Intel habe, sondern wiederum von Drittherstellern, die mit Intel halt zusammenarbeiten. Dass sie wohl jetzt eine größere Zertifizierungsabteilung haben und diesen Review-Prozess der einzelnen Produkte etwas forcieren wollen, ein bisschen beschleunigen wollen halt.
Dann sind wir gespannt, ob sich unser Wunsch von Thunderbolt für alle ein bisschen beschleunigen wird in diesem Jahr.
Ich hoffe es mal, weil einmal Thunderbolt, immer Thunderbolt. Ne?
Ist eben, wie wir schon immer wieder sagten, wie bei SSD, Thunderbolt ist einfach, ja, wenn du es mal hattest.
Ich glaube, das ist auch so noch so ein bisschen, was in so diesen Apple-Mythos mit reingeht. Man hat eine Technologie, die wirklich nur im Mac etabliert ist und man freut sich auch so ein bisschen, ja, Thunderbolt,
ist toll, super schnell. Wie früher Firewire.
Das ist Genau. Man fühlt sich so ein bisschen noch, in Anführungsstrichen, so ein bisschen in seiner Apple-Welt und was denn so die Windows-Welt nicht so einsetzt, das spielt vielleicht auch noch eine kleine Rolle, warum so diese Hardcore-Mekianer so auf Thunderbolt schwören. Und ich sag mal, für den Hausgebrauch und für die normalen Storage-Geschichten reicht eigentlich auch ein USB 3.0-Gerät, wenn man da jetzt kein High-End RAID-System dran hat oder ein High-End-SSD-System dran hat, für die normalen Platten, wollen wir mal ganz ehrlich sein, reicht auch USB 3.0.
Die wollen ja auch noch im Laufe von diesem Jahr mit den 10 Giga da kommen, oder?
Ja, wollen wir schauen.
Wollen wir wirklich schauen, ob das klappt und was wird. Und was kostet die, wenn man die sich käuflich erwerben möchte?
Ich finde, für eine Thunderbolt-Platte mit diesem Funktionsumfang ist es ein moderater Preis. Empfohlener VGA 229 Euro. Aber man kriegt sie schon für pummelige 199 Euro Straßenpreis bei Amazon oder sonst wo, wenn man Glück hat, dass sie lieferbar ist. Also im Moment ist die nur angekündigt. Die Verfügbarkeit hält sich doch in geringen, im Moment etwas gering am Markt verfügbar. Also käuflich erwerblich ist sie, glaube ich, im Moment noch nicht.
Gut, besten Dank. Bei anderen Orten kann man kaufen, aber es tun es nicht so viele. Spricht der Florian, der hört es ein bisschen weg. Es geht um Facebook.
Ich bin raus.
Schade. Odango, seines Zeichens der führende Anbieter von Shopping-Applikationen auf Facebook. Es gibt ja so Facebook-integrierte Shops. Und die haben einen kleinen Einblick gegeben in ihre Bestellungen aus dem Quartal 2012, das vierte. Und da sind 4000 Bestellungen abgewickelt worden, im Schnitt mit 40 Euronen. Die haben einen Umsatz von 160.000 Euro gemacht.
Das ist schon mal eine Hausnummer, ne?
Ja, aber eben noch enorm mit, Platz nach oben. Sprich, sie haben das Ganze dann ein bisschen analysiert. 65% der Bestellungen gingen von Männern aus. Und was mich auch ganz interessant fand, Frauen kaufen am meisten am Dienstag ein. Und Männer am Mittwoch. Wieso auch immer. Wann kauft der Tobi so ein? Wenn er so gadgetmäßig unterwegs ist? Also ist er immer, aber gibt es da auch so irgendwie, wo du das sortieren könntest?
Ich kaufe dann, wenn Bedarf ist. Ich mache mir da keine Gedanken, wann ich irgendwie einkaufe. Das kann irgendwie eine freie Minute sein, wenn ich auf dem Smartphone irgendwie durchs Netz surfe, was sehe, dann schmeiße ich mir das in eine Liste irgendwie rein und kaufe das, dann vergleiche das dann. Da gibt es keine irgendwie festen Zeiten bei mir. Also ich merke jetzt keine gewissen Gewohnheiten. Sicherlich ist es wohl wahrscheinlich so, dass man am Sonntag oder an freien Tagen, wo man mal Ruhe hat und Muße hat, im Internet zu surfen, vielleicht mehr konsumiert als an Tagen, wo man wirklich intensiv irgendwie im Daily-Job steckt letztendlich. Aber ich glaube, da gibt es keine gewissen Gewohnheiten, wo man irgendwas bei mir ablesen könnte. Das glaube ich nicht.
Beim Florian könnte man jetzt den Posteingang beim Mail durchforsten.
Das lassen wir gerade besser aus Gründen.
Ist Frau in der Nähe?
Sie hört vielleicht sogar irgendwann mal zu im Jahre 2015. Quatsch. Doch, ich würde auch sagen, Tendenz auf Nachmittag, Abend bei mir. Mhm. Aber halt auch 7 Tage die Woche momentan. Nein, Quatsch. Ich habe keine festen Zeiten. Ich bin auch wirklich der Typ, der irgendwie mal morgens um 3:30 auszusehen bei Amazon auf diesen Warenkorb mal ausführen drückt und so.
Also auch wenn du was siehst, schlägst du zu?
Doch. Ich bin irgendwann auch mal sehr verheiratet gewesen mit geizhals.at.de. Sagt euch vielleicht auch was. Plattform, wo man Kistenschubser Preisvergleich machen kann. Bin ich von weggekommen, weil ganz ehrlich, natürlich hat jeder Online-Händler auch seine Daseinsberechtigung, aber ich schwinge gerade ganz, ganz extrem ins Gegenteil um und sage oder halte die Hand hoch für Support Your Einzelhandel. Ja, das heißt, ich bin hier in Offenburg unterwegs, gehe eben zu einem lokalen Fotogeschäft und sage, Freunde, wenn da diese neue, hatte ich auch drüber geredet beim letzten Mal, glaube ich, Fuji X100 S ist der Nachfolger, rauskommt, die hätte ich dann gerne. Und ich würde es bei euch kaufen, weil ihr seid hier und ihr habt ein Ladengeschäft und ihr habt irgendwie Angestellte zu bezahlen und ihr habt es bestimmt nicht einfach, ihr verdient trotzdem einen Arsch voll Kohle, trotz allem sage ich, ich supporte lieber etwas, was bei mir in der Nähe ist, für das ich irgendwie, ja, wo ich halt auch mal hindappern kann, um mir am Wochenende mal für anderthalb Stunden eine Cam auszuleihen. Und das kann ich halt bei einem Online-Händler zum Beispiel nicht. Ne? Es sei denn, ich rufe sie an und frage nett. Ach nein, lassen wir das.
Ja, du hast ja dieses Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen bei Online-Käufen. Ne?
Wollte ich auch gerade sagen, Amazon Express und dann am nächsten Tag da.
Ach, die Nummer, Tobi. Heieieiei. Was war das jetzt für ein Geräusch? Piep, piep.
Das war meine Runtastic-Uhr. Ich bin fit.
Runtastic-Uhr.
Nein, ich bin ja auch der Fan, ich kann der Florian nur zustimmen, dass man natürlich den lokalen Einzelhändler auch unterstützen sollte, weil letztendlich macht der Einzelhändler die Basisarbeit vor Ort und hält die Stange für die Händler hoch, nicht für die Händler, sondern für die Hersteller hoch. Und das ist, wenn diese Mentalität dieser Internet-Einkäuferei, ich klicke mir alles bei Amazon etc., dann stirbt letztendlich der Fachhandel und die Kompetenz vor Ort aus. Und das Problem sehe ich ja bei mir auch. Ich bin ja auch im mehr oder weniger im Handel als Systemhaus tätig und ich merke, dass natürlich der Support vor Ort für gewisse kleine mittelständische Unternehmen ganz wichtig ist. Und wenn wir als Systemhaus uns irgendwie vom Markt entfernen und nur noch versuchen, hier Internet-Schubsereien zu machen und mit 3-4% Marge irgendwelche Artikel durchs Netz zu schubsen, macht es keinen Sinn mehr, weil wo soll die Kompetenz stattfinden? Der kann nur durch den Fachhandel und durch ausgebildetes Personal stattfinden. Mit dem Fachhandel meine ich aber nicht Mediamarkt oder Saturn, da meine ich schon qualifiziertes Personal. Und das gibt es halt nur in einem Systemhaus oder in einem Fachhandel, wo man auch merkt, dass die Identifizierung mit den Produkten, die dort verkauft werden, auch vorhanden ist. Und ich glaube nicht, dass irgendein oder in den seltensten Fällen irgendein Regalauffüller bei Mediamarkt sich irgendwie mit einem Produkt näher auseinandergesetzt hat, abgesehen von den Kartonausmaßen, wie er das jetzt am besten im Regal platzieren kann letztendlich. Ja, das ist, was ich immer wieder feststelle. Und der Fachhandel stirbt. Und das knabbert irgendwo auch an meiner Seele, die seit 1993, 94 im Systemhausumfeld tätig ist.
Das verstehe ich, ja. Da hoffen wir, gibt es wieder eine kleine Wende. Sprich, die Mentalität, die halt vor allem von Deutschland her schwebt, die Geiz-ist-geil-Mentalität, ist dazu überhaupt nicht förderlich.
Ja, der Kunde ist auch nicht bereit, für ein intensives und langes Beratungsgespräch Geld zu bezahlen oder in Anführungsstrichen das auch irgendwo mit in das Produkt reinzurechnen. Wenn ich einen Kunden berate, auf ein Rechnersystem individuell konfiguriert mit den und den Komponenten und führe ein 2 Stunden Beratungsgespräch und bin letztendlich vielleicht im Gesamtpaket des Rechners um 100 Euro teurer, aber ich habe ausgewählte Komponenten, ist es natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich zum Mediamarkt gehe und kaufe mir irgendeinen Rechner aus dem Angebot.
Weil er gerade Aktion ist.
Genau, und fahre zur Kasse und habe einen Rechner von der Stange und spare vielleicht 100 Euro, aber der Mediamarkt hat natürlich gar keinen Beratungsaufwand und somit auch gar keinen Personalaufwand, dass mir die 2 Stunden aber auch Geld und Arbeit gekostet haben, das sieht der Endkunde halt nicht oder der Privatkunde.
Ja, und leider Gottes haben sie ja quasi ihr eigenes Motto zum Geschäft gemacht, dieses Geiz ist geil Thema. Ja.
Ja, und wenn du hingehst, und das ist ja das Perverse, du guckst in die Angebote rein und die Angebote, die sie machen, sind natürlich ja, okay. Das sind Log-Angebote, aber du gehst jetzt hin, guckst dir an, was ein USB-Druckerkabel kostet. So ein Druckerkabel kostet 9 Euro beim Mediamarkt. Ich sage es jetzt mal ganz krass, wenn Mediamarkt kauft die Dinger für 49 Cent ein und ich persönlich kriege die auch so im EK, so um die 49 Cent für ein normales USB-Druckerkabel. Und aus Provokation, um den Endkunden zu demonstrieren, im Endeffekt, wo Mediamarkt ihr Geld verdient, nämlich in diesen kleinen, billigen Zubehörprodukten, da nehmen sie nämlich die Kunden aus. Aus Provokation sage ich, also ein Druckerkabel kostet nichts, können sie bei mir für 1 Euro kriegen. Um den Kunden zu demonstrieren, dass das Zeug, wo nämlich Mediamarkt die Leute auf gut Deutsch bescheißt.
Absolut. Und nicht schlecht wahrscheinlich, oder?
Ja, ist doch logisch. Wenn die einen Drucker verkaufen von HP, 99 Euro, schleudern die jetzt durch das Ding, irgendein Modell, und dann fällt dem Kunden ein, oh, ich brauche noch ein Druckerkabel. Und da nehmen die 9 Euro für. Dann haben die Marge halt am Drucker gemacht. Das ist eine klassische, eigentlich am Drucker, am Kabel gemacht. Eine klassische Mischkalkulation
letztendlich. Das ist ja wie beim Aldi, wenn es die wirklich teilweise nicht mal so schlechten Computer oder teilweise Gadgets gibt, die ja wirklich einfach eben da Leute reinlockt und dann kaufen sie das und dann holen sie andere Dinge noch mit dem, wo sie es nachher wieder rausholen.
Ja, obwohl die Aldi-Rechner sind ja zum Teil auch gar nicht mehr so günstig. Also mittlerweile haben sich auch schon den anderen Preisen angeglichen. Also ganz früher, wo sie mit ihren Rechnern ganz neu waren, so vor 10, 12 Jahren, da waren das schweinegute Preise, die sie hatten. Und da weiß ich auch noch, da hat sich morgens dann immer, das war glaube ich mittwochs, wo es diese Aldi-Rechner gab, da standen dann schon um 7:30 die Leute schlangenweise vor diesen Aldi-Märkten und da haben dann die Rechner rausgetragen. Tja, mein Gott.
Tja.
Die Zeiten sind auch vorbei. Weil Geld ist mit Hardware im Endeffekt gar nicht mehr zu verdienen als normales Systemhaus. Du musst es wirklich schon in Massen durchschieben, damit du überhaupt mit Hardware noch Geld verdienen
oder
kannst.
Oder eben mit der kombinierten Beratung, oder sehe ich das falsch?
Ja, aber das macht der Endkunde, ist nicht mehr bereit, für Beratung Geld zu verdienen. Die Businesskunden, die kleinen Unternehmen, die wissen es zu schätzen, Kompetenz zu bekommen in der Beratung, in der Schnelligkeit, in der Flexibilität der Ausführung. Aber der Endkunde sieht immer nur den Preis.
Das wird ihm ja eben auch leider so suggeriert durch die ganzen Geld ist geil. Ist tragisch. Gehirnwäsche fast schon.
Aber gut, wir wollen nicht rumheulen, sondern es besser machen und dementsprechend.
Du willst Hardware verkaufen?
Nein, doch. Oh, scheiße, got me at that. Ich hätte eine Leica VLUX 20 zu verkaufen, sowie ein Apple TV 2 mit inklusive Jailbreak. Sorry, das war eine Steuervorlage. Ich habe nebenbei ohne Flux ebay.de geöffnet, weil auf Stufel sowie auf eBay Kleinanzeigen passiert da doch nichts. Wahrscheinlich ist der Preis zu hoch. Einfach anfragen via Kommentar, ich schaue da hin und wieder auch mal drauf. Wirklich.
Wunderprächtig. Und wer mehr Infos möchte zu dieser Studie von Facebook Commerce, also F-Commerce.
Stimmt, das war der Einstieg.
Genau, der darf gerne bei polzin.ch, ein führender Manager im Bereich E-Commerce, früher bei Brack in der Schweiz tätig. Und das ist wirklich ein interessanter Blogbeitrag. Unbedingt mal reinlesen.
Ja, werde ich ausnahmsweise, obwohl ich bei Farsbook, wie ich es mittlerweile nenne, weil Fratzenbuch war irgendwann mal richtig böse, Gruß an Dirk, werde ich mir auch reintun, weil ne, man kann es ja nicht komplett ausblenden, leider Gottes.
Den Kotego Dot hatte niemand von euch beiden, glaube ich?
Nein.
Das ist ein kleiner Aufsatz fürs iPhone 4, 4S, wo man 360-Grad-Videos machen konnte.
Nee, doch so viel. Ich hatte das Ding, glaube ich, mal, aber ich war nicht mehr zufrieden. Und Gadgets, die bei mir keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, fliegen sofort wieder raus. Gut, eben
von den Modellen gibt es einige, habe ich gesehen, und gibt es auch wirklich viel Komisches runter. Auf jeden Fall ist das Gadget jetzt auch iPhone 5 kompatibel und gibt es so zu kaufen. Ich werde einfach mal das Review zum 4S, das 5er habe ich auch nicht, weil mangels an iPhone 5, aber wenn es interessiert, gibt es jetzt auch für das iPhone 5. Dann kommen wir eins weiter. Florian?
Wie sagt der Holger Klein am Anfang noch so schön? Fahrt mehr Fernbus. Oder so ähnlich. Bitte, wann, wo?
Bitte, wann,
Tobi,
wo?
Du zum Beispiel. Ah nee, du hast es vertorft. Verdammt, du kommst nicht zum Passcamp. Liniennetz. Und zwar fährt dieser Fernbus, was eine Alternative zur Monopolstellung der Deutschen Bahn, die jetzt mittlerweile gebrochen ist seit, keine Ahnung wann, ist jedenfalls nicht mehr existent in der Form, wie es zumindest vorher der Fall war. Sprich, da fährt so ein Bus von Berlin über Suhl, über Würzburg, nach Heilbronn, nach Karlsruhe, nach Freiburg, Titisee und Schwarzwald. Und von Düsseldorf nach Köln, nach Straßburg, nach Kehl, das ist ein Ort vor Offenburg, da wo ich beheimatet bin, nach Freiburg. Und dann fährt noch etwas, und das war da, glaube ich, der Ursprung des ganzen Übels, von Freiburg nach Zürich oder nach Friedrichshafen am schönen Bodensee. Immer eine Reise wert. Und mittlerweile auch nach München, Stuttgart, Heilbronn, Nürnberg, lalala. Wir verlinken das mal unter Liniennetz. Und preislich liegen die Kollegen, ich weiß nicht, was zahlt ihr regulär in der Schweiz für einen Ausflug mit dem Bändli?
kommt darauf an, wohin das ja, du willst.
Aber fahr mal nach Zürich mit einem Bähnli.
Ich glaube etwas, keine Ahnung, fahr keinen Zug, 40 Franken. Könnte es wirklich nicht sagen.
In Euro, harten Euros sind das.
Sollte es langsam wissen. Den rechne ich nicht. Nee, keine okay. Ahnung. Einmal 1,2. Geteilt durch 1,2? Okay, keine Ahnung.
Gut, whatever. Man zahlt von Freiburg nach Berlin zum Bleistift bei denen eben im Sparpreis 28 Euro. Und das ist ein Wort. Oder von Karlsruhe nach Heilbronn 5 Euro im Sparpreis. Regulär 10 Euro. Maximal 13 Euro bei Tagesrückfahrt. Was immer das heißt. Und Berlin nach Suhl, Zeller, Melis, Bahnhof. Das ist wahrscheinlich dann in der Schweiz. 15 Euro. Ja, solche Sachen. Aber Suhl? Nee, ist das nicht in der Schweiz. Egal. Einfach mal durchklicken. Großartige Sache, wie ich finde. Fahrt mehr Fernbus. Man kann halt, wenn man ein bisschen früher dran ist und weiß, ey, ich will da irgendwie mal nach Offenburg fahren, um an einem Passcamp teilzunehmen, Mitte Februar, nee, sorry, ist zu, dann könnte man sich jetzt schon das Ticket rauslassen und wirklich Bargeld sparen und sitzt halt im entspannten Reisebus und ich habe schon von vielen Leuten, auf die ich diesen, nee, ich habe die Leute auf diesen Service aufmerksam gemacht, kam der Beißreflex, hä, what? Ich setze mich doch nicht im Bus rein. Und ganz genau so wird es wahrscheinlich allen anderen gehen, die in diesem Reisebus drin sitzen, aber fuck, wie lustig ist das denn, ja? Dass man sich einfach drüber unterhält, warum sitzt du denn jetzt im Reisebus und fährst nicht mit der Deutschen Bahn oder sitzt in deinem viel zu teuren Auto? Und ich würde es liebend gerne mal ausprobieren. Ich habe irgendwann bei Groupon mal zwei, wie nennt sich das, Coupons rausgelassen für 28 Euro pro Stück oder was, wo ich eben mal so eine Fahrt rauslassen kann. Und ich werde damit demnächst dann irgendwie Richtung Nordrhein-Westfalen zu meinen Eltern fahren, zum Bleistift. Ich find's toll. Einfach mal ausprobieren. Mein Fernbus.de.
Du hast natürlich bei so einem Fernbus die Problematik, dass du natürlich die Stausituation nicht so im Griff hast, als wenn du natürlich auf einer Schiene fährst.
Ich dachte, und eine du machst Schiene jetzt das Fass auf
und schneller als im Fernbus.
Geil, ein Leasingwagen ist oder so. Egal. Okay, gut.
Nein. Ich bin ja auch begeisterter Zugfahrer gewesen eine Zeit lang. Ich bin mal gependelt, 4 Jahre lang zwischen Schwäbisch Hall und zwischen Göttingen. Berufsbedingt, immer Wochenende hin und her. Ne? Ich hatte dann ja auch noch am Wochenende nichts Besseres zu tun, als zu arbeiten. Und habe natürlich den Komfort eines ICEs kennenlernen dürfen, was man alles so in einem ICE machen kann. Und ich glaube, ich könnte...
Ja, unter anderem eine richtig heftige Erkältung kriegen.
Ja, wenn die Klimaanlage versagt. Zumindest finde ich einen Zug gegenüber einem Reisebus komfortabler, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht zum Preis, ich habe nachgeschaut, 20 Franken kostet der nach Zürich von mir weg. Ich kenne die Preise deshalb nicht, weil wo ich noch Zug gefahren bin, früher hatte ich immer ein GA. Also bei uns ist es ein Generalabonnement, sagt man dem. Also zahlst einmal jährlich und...
Bei uns quasi die Bahncard 100.
Ja, ich kann einfach immer überall kostenlos fahren. Also... Mit Jahresrechnung natürlich.
Genau, das ist natürlich eine Mentalitätsfrage und ich glaube, im Bus, es geht schon wieder los. Und im Bus hast du natürlich auch nicht die Möglichkeit, WLAN zu benutzen. Yeah. Das hast du natürlich im ICE streckenweise natürlich schlechter oder mal besser. Also es sind natürlich alle Strecken nicht gleich gut ausgebaut. Aber und du kannst natürlich Kaffee trinken, kannst ins Bordrestaurant gehen.
Ja. Yeah. Und sorry, ich muss das Fass jetzt aufmachen, du bist selber schuld, du hast es noch angesprochen. Wir sind in Amerika, von Boston nach... Fuck, dieser Marderschreck. Von Boston nach Maine gefahren, also Bundesstaat oberhalb von Boston. Und um zu meiner Schwester zu kommen. Und da saßen wir in einem Reisebus drin. Und die Herrschaften machen da halt einen Kinofilm an, auf diesen kleinen... uralt Fernseher-Dingern, die da irgendwie aus der Decke rausragen.
Ja gut, aber wir sind doch nicht in Amerika. Und du musst natürlich auch bedenken, dass die Zugsituation in den Staaten natürlich ganz stiefmütterlich behandelt wird. Der Zugverkehr in den Staaten ist eigentlich meistens nur für Güterverkehr. Da fahren die wenigsten Leute mit dem Zug, die meisten fliegen oder fahren hier mit...
Politisch, das haben sie auch ziemlich stark unterdrückt, die lieben Politiker, wegen der eigenen Autoindustrie.
Hört.
Oder fahren halt mit diesem Greenhound-Bus oder wie das Ding heißt.
Genau, Asia, nee, gibt's China Bus, da sitzt du neben Hühnern und so. Ja, großartig. Ich finde das toll, das ist ein Abenteuer für sich, genauso wie Bahnfahren vielleicht für den einen oder anderen ein Abenteuer sein kann. Lieben Gruß an Carsten Sauerstoff. Und ja, trotzdem, warum nicht einfach mal ausprobieren, weißt du, neue Sachen entdecken, Spaß haben, ja.
Naja gut, es ist eine Einsichtssache, vielleicht muss man das mal ausprobieren, ne, das ist...
Richtig. Genau, ja, danke. Das sage ich doch. Was ganz anderes sage ich nicht, weil ich habe es ja selber noch nicht ausprobiert. Und ich spreche eigentlich ungern über Sachen, die ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber immerhin habe ich 48 Euro dieser Firma zugeworfen.
Gut, die einen gewinnen etwas einem Fernbus ab, die anderen gewinnen etwas. Tobi?
Credits für diesen Übergang, Herr Poughkeepsie. Großartig.
Wer gewinnt, wissen wir noch nicht. Das stellt sich dann in 4 Wochen raus.
Aber Wasserstand kannst du trotzdem gerade durchgeben, oder?
Wir können ja ein bisschen Cross-Promotion machen, das machen wir doch gern, nicht? Also, wer mich kennt, der weiß auch, dass ich woanders noch so ein bisschen podcaste und so woanders noch so ein paar Ferkeleien am Start habe. So der Apfelklatsch, ein kleiner, netter Podcast rund um das Thema Apple, ist jetzt 70 geworden. Also wir haben jetzt 70 Folgen produziert. Und wir haben eigentlich fast in jeder Folge was verlost, mal mehr, mal weniger, aber wir haben in keiner Folge ein Produkt aus dem Hause Apple verlost. Und das hat uns doch irgendwie so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Und wir haben uns einen Kooperationspartner ins Boot geholt und haben eine etwas, mittelmäßig große Aktion gestartet. Und wir verlosen in Folge 70 ein iPad Mini LTE 16 GB in Schwarz mit einem relativ umfangreichen Zubehörpaket. Nämlich das Zubehör, was die Firma Elecom, dementsprechend unserer Kooperationspartner, uns dann halt inklusive iPad zur Verfügung gestellt hat, was wir verlosen dürfen. Und wir verlinken dann den Podcast oder die Folge in unseren Shownotes und das einfach mal zuhören. Die Teilnahme ist relativ simpel. Das läuft jetzt exakt 4 Wochen bis zur Folge 74. Und in Folge 74 wird dann der Gewinner bekannt gegeben. Zur jetzigen Sendung haben wir im Moment pummelige 168 Teilnehmer. Also zum jetzigen Stand der Aufnahme. Und die Chance ist immer noch realistisch.
Chapeau für das Handling. Was ich nicht so gekonnt finde, ist der Zeitraum. Also 4 Wochen sind definitiv zu lang, finde ich persönlich. Von daher Instant Feedback. Trotzdem finde ich es gut, dass ihr eben nicht sagt, wie ein mobilegeeks.de, lieber Gruß an Sascha Palmberg, verteilt den Link auf allen Social Networks, die du irgendwie zur Verfügung hast, sondern es reicht aus, auf die Website des Herstellers zu gehen und einen Link rauszusuchen über ein Produkt, das dir zusagt, da zu kommentieren. Er lacht.
Du bist sensationell. Tobi sagt, man soll unbedingt reinhören. Oh. Und du verrätst alles. Ich schneide. Schweig mal.
Schneide ich da raus. Hier. Auf ihn mit Gebrüll. Mit Marderschreck.
Naja, also das mit den 4 Wochen, da kann man sich drüber streiten. Man muss natürlich auch bedenken, das tun wir jetzt mal. Wir streiten uns nicht. Wir sind meinungslastig. Ach, das ist ja auch wieder so ein Titel, der meinungslastige Podcast. Das waren jetzt andere. Die Baustelle wollen wir jetzt nicht beflügen, bergern, sage ich mal. Schöne Grüße. Man muss natürlich auch dem Hersteller, der das ganze Gerät gesponsert hat und auch das Zubehör, was dazu gehört, irgendwo auch eine gewisse Promotion-Plattform geben. Letztendlich ist das ein Unternehmen, was in Deutschland und in Europa noch ein absolutes Unternehmen oder Nobody unter den ganzen Konkurrenten ist oder unter den ganzen Produktherstellern ist. Das heißt, die haben natürlich auch nicht so Marketinggelder jetzt in vollen Händen für eine Woche Gewinnspiel mal so ein iPad rauszuschleudern. Und sicherlich wollen wir ja beide irgendwo so eine Win-Win-Situation aufbauen. Der Hersteller möchte eine Promotion für seine Produkte haben und wir möchten natürlich unseren Hörern was zurückgeben für die Treue und für das Feedback, was wir in der Vergangenheit immer bekommen haben und möchten so ein Dankeschön rübergeben an die Hörerschaft letztendlich. Und ich denke, 4 Wochen sind noch in Ordnung, weil wenn ich manche Gewinnspiele sehe, da geht so ein Gewinnspiel teilweise ein Jahr lang. Und das ist völlig utopisch, weil nach einem Jahr gibt es dann schon wieder ein iPad Mini 3 oder 2 und 4 Wochen ist eigentlich denk überschaubar. Ich doch
auch. Und eben, man muss ja auch gewissen Leuten die Möglichkeit geben, weil vielfach, bis gewisse Leute es dann hören, so aus Mund-zu-Mund-Propaganda, sind viele Wettbewerbe schon rum. Und bei eben, es geht ja nicht nur einfach um etwas Kleineres, in dem Sinn, sind doch eben über 600 Euro, oder?
Richtig, und man muss ja auch bedenken, wenn es jetzt ein Hersteller machen würde, der nur seine eigenen Produkte zur Verlosung anbieten würde, dann wäre es natürlich auch ein relativ günstiger Preis für den Hersteller, weil er ja natürlich nur die Produktionskosten des Produktes hat. Aber die Firma Elecom muss ja das Gerät auch bei Apple kaufen und stellt natürlich ein Fremdprodukt zur Verfügung. Und deswegen... Ja, gut, okay, aber dennoch müssen sie dementsprechend ein Fremdprodukt kaufen und das dementsprechend zur Verfügung stellen. Ich meine, die sollen sich mal eine Scheibe von abschneiden. Andere, ne? Wie gesagt, wir verlinken den Link zu der Folge, Folge 70 anhören, da wird alles genau erklärt. Und der Bernd, das ist mein Podcast-Kollege, hat auch ein wunderschönes Video dazu gemacht, wie man dementsprechend teilnehmen kann, und da wird auch nochmal die Firma Elecom mit dem relativ großen Produktportfolio kurz vorgestellt. Die haben also über 3000 verschiedene Produkte im Sortiment.
Was ein Brett ist, ja. Erinnert mich ein bisschen an Belkin.
Genau. Und da sind viele, viele nette Sahnestückchen dabei, und es lohnt sich auf jeden Fall auch mal in den Shop reinzugucken. Die haben wirklich auch innovative, schicke Produkte.
Gut, kommen wir zum nächsten Einlauf. Ich promote mal wieder ein Startup, das mir sehr zusagt, weil unter anderem nicht Samba finanziert oder Copycat Samba gedönselt. Nennt sich SumUp, kommt wohl aus, gefährliches Halbwissen, gerade aus Berlin oder Hamburg. Und war so nett und hat mir mittlerweile drei Briefchen geschickt an die falsche Adresse. In diesem Fall auch einen netten Gruß, aber passt schon, kam trotzdem an. Und SumUp macht nicht mehr, nicht weniger als das eins der deutschen Square-Alternativen zu sein. Square sagt dem ein oder anderen geneigten Zuhörer vielleicht auch etwas in der Form, dass es ein Card Reader fürs iOS oder Android Device ist, wo man eben seine Bezahlkarte, sprich EC oder Visa oder Mastercard, reinhängen kann, um dort dann direkt auf das iOS-Gerät und an den Service von SumUp oder Square geldlos zu werden. Und dann nimmt sich dieser Anbieter eben eine gewisse Fee. In dem Fall sind es 2,75% meines Wissens nach. Und das ist absolut in Ordnung, weil ein Kreditkartenanbieter nimmt eben genauso viel, und von daher passt es einfach. Die haben sogar noch eine gewisse, das konnte ich zumindest bis jetzt, ich muss endlich mal antworten auf die nette Anfrage der Marketingchefin von SumUp, die können eben eine Bezahlgarantie oder vielmehr eine Ausfallgarantie geben, sprich, wenn ein Kunde mit einer nicht gedeckten Kreditkarte oder sonst irgendwas bei dir aufschlägt und dich um dein Geld prellt, das dir zusteht, dann kannst du die eben bemühen und sagen, hey, der böse Kunde und so, und dann kriegst du das Geld von denen. Wenn ich das richtig verstanden habe, gerne korrigieren in den Kommentaren. Und das sind mittlerweile zwei Card-Reader. Der eine ist zum Durchziehen der Karte, hat bei mir eher so suboptimal funktioniert, um es vorsichtig auszudrücken. Besser funktioniert hat definitiv der Card-Reader, der durchaus die Abmessung von einem iPhone hat, sprich die Hälfte des iPhones obendrauf per Kopfhöreranschluss. Und da kann man sein Kärtchen reinstecken und es wird eben der Kartenchip ausgelesen. Das funktioniert generell besser und ist wahrscheinlich auch, was wieder paranoide Hackerangriffe angeht, durchaus verlässlicher als dieser Magnetstreifen. Und ja, wie gesagt, ohne Gewerbeschein kannst du bis zu 100 Euro quasi auf dein Konto aufladen lassen, um dann den Gewerbeschein nachzureichen und die 100 Euro ausbezahlt zu bekommen. Und Entschuldigung, wenn da ein Mordsumbruch in unseren Shownotes passiert, dann werde ich skeptisch. Gut, die 100 Euro kriegst du dann ausbezahlt. Und sobald du den Gewerbeschein nachgewiesen hast, ist eben die Option gegeben, dass du auch mehr Geld damit umsetzt. Und kleine Anekdote, ich setze es ein, um meine Hip-Hop-Buddies im Studio quasi die Getränke, die sie bei mir rauslassen und mittlerweile auch die Zigaretten sowie die Süßwaren, das ist mein Monetarisierungsmodell, um das einfach zu refinanzieren. Sprich, das erste Getränk geht auf mich, ab dem zweiten zahlt man pro Getränk, egal ob Tannerzäpfle, Kaffee oder Martini, 1 Euro. Und das mit dem Martini muss ich wahrscheinlich nochmal überdenken, aber bis jetzt trinken nicht so viele Leute Martini. Es funktioniert und ja, bis jetzt habe ich zwar noch keinen zahlenden Kunden, aber ich habe immerhin die Option und habe mir schön die Aufkleber, die man mit dem Cardreader kriegt, vor die Tür gepappt, damit jeder weiß, dass man bei mir mit Mastercard, EC-Card und Visa-Card bezahlen kann.
Das hast du jetzt schön gesagt, wir müssen jetzt aber erstmal abbrechen. Ich glaube, du hast das nicht in den Shownotes gelesen. Wir müssen deine Saftschubsen-Aktivitäten jetzt abbrechen. Wir haben nämlich
eine Saftschubsen-Aktivität.
Interessanter Dienst. Geht ja in eine ähnliche Richtung wie das, was wir im letzten Woche mal vorgestellt haben. Ich und der Tobi, das Eizettel. Wäre sicherlich interessant, beides mal zusammen anzuschauen. Und ja, aufgrund irgendwelcher lustiger technischen Probleme mit Mumble hier, werden wir vorsichtshalber mal unsere Aufnahme abbrechen und würden sagen, melden uns dann in der nächsten Woche wieder in gewohnter Manier und wünschen unseren Hörern, je nachdem, wenn sie uns hören, morgens, mittags oder abends einen schönen Morgen, Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Wiederhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.